George Russell gewinnt den großen Preis von Spielberg, sein zweiter Saisonsieg 2026. Wir sprechen über das Rennen mit unseren Formel 1 Insidern Bianca Gerloff und Ralf Bach, so rum.
Hallo?
Ja, Bianca und Ralf, ihr sitzt gerade zusammen im Auto. Es ist ein bisschen blöd zugeschnitten, aber ansonsten hätte ihr nicht in die Vorlage gepasst, aber die beiden sitzen nebeneinander. Ja, man hört auch schon, es regnet, deswegen sitzt ihr auch gerade im Auto. Hätte dem Rennen vielleicht auch noch gut getan, oder?
Hätte es, aber es war auch so schon interessant genug. Es war halt total heiß und bis zum Strategiekampf, einen haben es gut gemacht, die anderen weniger gut und ja, ich glaube, die Wiese freut sich halt hier, ne? Am meisten.
Ja, die Wiese und diverse Menschen auch, weil es war wirklich heiß hier tagsüber. Und ich habe auch gesehen, nach der Zieldurchfahrt sind dann auch diverse Fans auf die Strategie gerade gelaufen, um die Siegerehrung mitzuerleben. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es da nachher den ein oder anderen Hitzschlag gegeben hat, weil das sah wirklich heftig aus. Also diese Abkühlung hier, die können Natur und Menschen gut gebrauchen.
Also im Moment sind es 24,5 Grad, das ist angenehm. Also es sind dann ungefähr, dann hat es ungefähr 8 Grad abgekühlt.
Am Ende hat sich George Russell durchgesetzt, konnte die Pole in einen Sieg ummünzen vor Max Verstappen und Kimi Antonelli. Am Ende musste Russell noch mal ein bisschen zittern und es hatte zwischenzeitlich sogar so ausgesehen, als könnte Verstappen den Sieg holen. Dann ist Red Bull recht spät in die Box gegangen. Hattet ihr euch da gewundert? Wie bewertet ihr die Strategie?
Also erstens muss ich sagen, ich glaube nicht, dass Russell zittern musste, sondern der hat das verwaltet. Ich glaube, der hätte auch noch mal schneller fahren können, wenn man den Speed von Mercedes im Allgemeinen gesehen hat, glaube ich, hat er genau das gemacht, was er tun musste. Der das Rennen vielleicht heute verloren hat in den ersten Runden oder in der ersten Runde, war eher Kimi Antonelli, zumindest laut Toto Wolff.
Ja, und auch laut ihm selbst. Ne? Ja, also Kimi selbst hat ja auch gesagt, er ist ein bisschen sehr übermütig losgestürmt und hat da eigentlich dann schon durch ein paar kleine Fehler, ja auch beim Überholmanöver dann durch Max Verstappen, hat er das dann eigentlich weggeworfen.
Wobei ich sagen muss, Toto Wolff hatte sehr viel Humor noch bei der Analyse. Er meinte, Kimi verbremst sich Kurve 1, verbremst sich Kurve 2, verbremst sich Kurve 4. Das ist genau das, was ich von ihm erwartet habe. Er meinte damit aber eher, dass er einfach instinktiv gefahren ist, weil vorher gab es die Diskussion, dass Marcel manchmal zu viel nachdenkt. Es ging jetzt eher ums Qualifying und ums Schwungspruch gestern. Also, aber Verstappen hat halt die Mercedes Armada gesprengt. Das war wieder ein Verstappen-Rennen. It was the driver, not the car. Und ansonsten war Mercedes überlegen und ich glaube, Toto war zufrieden. Er hat auch aufgeatmet, dass Russell gewonnen hat, weil ich glaube, wenn er das Ding nochmal abgegeben hätte, dann wäre nicht die WM nur von den Punkten her ziemlich vorentschieden, sondern auch von der Psyche von Russell wäre dann nochmal ein richtiger Knacks gekommen. Also unter den Aspekten ist für Mercedes, auch was die Reihenfolge betrifft, vielleicht ist es am besten gelaufen.
Ja, und was macht das jetzt mit einem George Russell? Er sieht natürlich auch, okay, ich hatte nur noch 1,9 Sekunden Vorsprung auf Antonelli. Er konnte es natürlich auch verwalten, aber normalerweise lässt man es ja auch nicht so knapp werden. Wird ihn trotzdem dieser Sieg beflügeln jetzt auch vor seinem anstehenden Heimrennen in Silverstone?
Also nochmal, ich glaube nicht, dass er sich Gedanken gemacht hat, weil er hat ja verwaltet. Er wusste ja immer, wie viele Runden noch zu fahren sind und wie viel Vorsprung er dann, welche Rundenzeit er fahren muss. Also ich glaube, dass da ein bisschen spektakulärer von außen aus, als es in ihm drin war. Dass Antonelli schneller war, hat auch damit zu tun, weil er viel frischere Reifen hatte. Also sagen wir mal so, 5, 6, 7 Runden mehr, dann wäre es problematisch geworden, aber war es ja nicht. Man wusste ja vorher genau, dass 71 Runden sind. Und ich denke, Russell wusste schon genau, was er tat. Weil er war ja immer informiert, auch von der Box, Verstappen fährt die Rundenzeit, Kimi fährt die Rundenzeit und noch so und so viele Runden. Ich glaube, er wusste schon einigermaßen Bescheid, wie schnell er fahren muss, ohne die Reifen zu ruinieren und trotzdem zu gewinnen. Man sieht das von außen immer so ein bisschen spektakulär. Ich glaube, es war ziemlich berechnend, was er da gemacht hat. Er hatte auch nie den Anschein, dass es so richtig Panik im Cockpit gab. Den Eindruck hatte ich nicht.
Genau, und was die Psyche angeht, Es gab jetzt nachher noch nach den ganzen Presserunden, Interviews und auch nach dem Siegerfoto noch eine schöne Szene im Fahrerlager. Und zwar wurde George Russell da ja mitten im Fahrerlager mit Shampoos und so weiter bespritzt, hat sich das auch schön gefallen lassen. Da konnte man sehen, dass das schon ja, ein Befreiungsschlag für ihn war, dass er den auch genießt. Und dass es für seine Psyche ganz besonders war, weil er stand bei Mercedes endlich wieder im Mittelpunkt. Er kann auch siegen. Letzter Sieg liegt ja schon eine Weile zurück in Australien Anfang dieses Jahres, wo er ja auch gesagt hat, das Auto und so, er liebt dieses Auto, er liebt diese Autos gesamt. Und am Ende konnte er das dann ja seitdem erstmal nicht wieder zeigen. Jetzt konnte er das zeigen. Und auch Ralf hat gesagt, wir waren dann auch noch in Toto Wolffs Presserunde, man konnte auch Toto anmerken, dass der happy darüber war, dass dieses Problemkind Russell jetzt vielleicht erstmal wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und du sagst es gerade auch vom Heimrennen in Silverstone, ist das natürlich auch ganz besonders wichtig, weil am Ende sieht es ja nun auch schon so aus, als würde Mercedes die WM dominieren. Und wenn dann Kimi Antonelli ganz alleine vorne wegfährt, das will ja auch in der Formel 1 keiner. Also zumindest Mercedes internes Duell ist da auch aus Formel 1 Sicht, aus Fansicht ja auch wichtig.
Ja, ich spreche da von der Mercedes-Dominanz. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, die Red Bull-Updates haben schon gefruchtet. Verstappen Zweiter geworden, konnte die Pace gut mitgehen. 98 Punkte liegt da hinten, aber wir haben mal gerade mal so ein Saisondrittel rum. Wenn der Red Bull jetzt gescheit funktioniert, was kann denn der Verstappen vielleicht noch sogar für eine Rolle mitspielen?
Keine große. Weil die müssen erst beweisen, dass es auch im Silber funktioniert. Es gab auch dieses Jahr Rennen, wo der Red Bull funktioniert, wo Verstappen sein erstes Podium gefunden hat, dann sind sie wieder ins Nirvana des Nichts gefallen. Also das Auto hat funktioniert. Sehen wir mal davon ab, dass der Heckflügel nicht ganz im Qualifying mitgemacht hat beim Verstappen. Der Speed war da. Er ist unglaublich konstant gefahren, also wie ein Uhrwerk. Hat auch die Balance zwischen Speed und Reifenhaushalt gefunden. Und wie gesagt, das meinte ich ja. Hatcher ist ja kein schlechter. Wenn man ihn jetzt als Maßstab nimmt, war er 30 Sekunden, 32 Sekunden hinter Russell ungefähr. Und nochmal, ich würde jetzt nicht Max Verstappen als Maßstab sehen, wie gut die Updates sind, sondern Red Bull ist besser geworden, lag aber auch daran, dass Ferrari wirklich enttäuscht hat. Und ich denke aber, dass hier Mercedes wo McLaren war und Verstappen konnte sich halt dazwischen fahren. Also das ist ungefähr von der Pace der Autos her mein Eindruck.
Genau, also würd ich auch sagen, die Updates haben insofern gefruchtet, dass Red Bull Ferrari überholen konnte. Ferrari hat sich aber auch verzockt. Ferrari hat den Speed absolut nicht gefunden. Ob das jetzt gleich bedeutet, dass Max Verstappen dann tatsächlich noch wieder in den Kampf um die WM eingreifen kann, ja, wir haben das letztes Jahr erlebt. Da haben wir ihn bis Monza schon abgeschrieben gehabt und am Ende hat er die WM um was war es, 2 Punkte verloren. Aber nichtsdestotrotz, Mercedes ist dieses Jahr wirklich sehr stark, sehr dominant mit beiden Fahrern. Das ist eine andere Situation meiner Ansicht nach als noch im letzten Jahr. Da muss Red Bull jetzt erstmal konstant zeigen, dass sie wieder um die Spitze mitfahren können und vor allem, dass sie auch siegen können. Das war heute ein schöner zweiter Platz, wo Max Verstappen, ja, ist Ralf, Ralf sagt das immer so schön, hat es auch direkt Max vorhin im Fahrerlager gesagt, it's the driver, not the car. Dann muss auch Hatcher regelmäßig aufs Podest fahren, um zu zeigen, dass dieser Red Bull tatsächlich konstant siegfähig ist.
Wobei man sagen muss, wenn ich jetzt wieder als Marxisten bestimmt, dann müsste das diesmal Toto Wolff auch, weil da kam eine Frage, ob die Red Bull Updates, also die ähnliche Frage, die du gestellt hast, die scheinen ja gut gefruchtet zu haben. Da muss man abwarten, für ihn war das halt Verstappen, nicht das Auto, so ungefähr hat er gesagt. Das war Max und nicht die Updates. Das war das, was Toto gesagt hat.
Genau, also Toto Wolff hat vom Verstappen-Faktor gesprochen, den man hier heute berücksichtigt. Auch davon, dass auch Spielberg ja eine Strecke ist, die Verstappen total liegt. Also er meinte, er kann sich an gar kein Rennen erinnern, was Verstappen hier nicht gewonnen hat, sozusagen. Also das muss man berücksichtigen. Und Ralf sagt, dass das war tatsächlich eine Lobeshymne auf Max Verstappen, der einfach hier den Unterschied auch macht. Grundsätzlich den Unterschied macht, aber in Spielberg nochmal mehr den Unterschied machen kann.
Sagen wir mal so, er hat ein Statement abgegeben wieder und er ist ein großer Gewinner, was sein Ranking, das vielleicht ein bisschen gelitten hat in letzter Zeit, wiederhergestellt hat. Mercedes ist der große Gewinner, eindeutig. Und Ferrari, muss man sagen, wenn man...
Habe ich nicht verstanden.
Reagiert er jetzt schon bei Ferrari? Das ist Mercedes hier.
Kein Red Bull.
Also nochmal. Sorry, es war die Mercedes-Software, die ist wohl auf Ferrari programmiert, auf den Namen. Also, es gab, die Mercedes war der große Gewinner. Bianca hat es sehr gut zusammengefasst, auch weil Russell das Sorgenkind gewonnen hat und Kimi Antonelli trotzdem jetzt nicht so viel eingebüßt hat, was den WM-Kampf betrifft. Verstappen als Fahrer war der Gewinner, Red Bull dadurch natürlich auch ein bisschen, aber was Toto ja gesagt hat, eher Verstappen. McLaren hat im Rennen sich ein bisschen rehabilitiert, weil Piastri doch total gute Zeiten gefahren ist und das hat auch Toto Wolff gesagt. Piastri war der Gegner von Antonelli, was die Strategie betrifft. Na, eben haben sie sich ausgerichtet, gar nicht da vorne, weil sie Angst hatten, dass er ihn als undercuttet und überholen kann, wenn er zu lange draußen wird. Das heißt, die Strategie, die sie Kimi beim letzten Stint gegeben haben, die ging gegen Piastri gar nicht erst nach vorne. Das zeigt, dass der McLaren im Rennen ganz gut war und der große Verlierer ist, wenn man die Erwartungshaltung vorher gesehen hat und auch die Updates, die Ferrari gebracht hat, dann war das speziell Ferrari und bei Ferrari speziell wieder Leclerc.
Ja, darüber sprechen wir auch noch gleich. Ich würde trotzdem noch einmal kurz auf die Anfangsfrage nochmal zurückkommen. Und zwar, also im zweiten Stint hat ja Verstappen den Rückstand von Russell von 5-6 Sekunden auf eine verkürzen können. Beide mit ungefähr gleich alten Reifen. Dann hat sich Red Bull aber entschieden, wie man so schön sagt, lang zu gehen. 5-6 Runden länger draußen geblieben. Dadurch konnte Russell halt ja so einen 10-Sekunden-Vorsprung nach Verstappen-Stop dann rausfahren. Deswegen frage ich jetzt nochmal, hätte Red Bull vielleicht sogar das Rennen heute irgendwie mit einer anderen Strategie gewinnen können?
Red Bull glaubt selbst nein. Mhm. Also die glauben, das war schon das Maximum, was Max da rausgeholt hat. Also ich glaube, das Max auch sagt. Klar sah es eng aus, aber wie gesagt, Verstappen ist der Meinung, er ist sehr regelmäßig am Limit gefahren und er glaubt schon, das haben Antonelli gesehen, dass wenn Antonelli noch hinten den Speed hatte, auch wenn er frische Rand, dass Russell schon Reserven gehabt hätte. Also das darf man nicht vergessen. Es gab keinen Grund für ihn, eine schnelle Runde nach der anderen zu fahren, sondern er ist ja auch erfahren und ich denke, das war schon ein Rennen, wo er sehr schnell gefahren ist, aber nicht schneller als er musste, um das Rennen nicht zu verlieren und die Reifen nicht zu ruinieren. Ich denke, er war im grünen Bereich.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Qualifying, wo Max Verstappen den Crash hatte, wie Ralf vorhin schon sagte, aufgrund eines Defekts am Heckflügel, der nicht so geschlossen hatte, wie es von ihm erwartet wurde. Wenn Verstappen nicht von 5 gestartet wäre, sondern von vielleicht 3, vielleicht sogar Platz 2 und direkt mit Russell hätte kämpfen können. Vielleicht hätte es dann anders aussehen können, aber er musste sich ja erstmal so ein bisschen da durchwühlen. Übrigens sehr spannende, coole Überholmanöver mit Lewis Hamilton, die er sich geleistet hat. Also das, da ist das Fanherz sozusagen aufgegangen. Ich stand zu der Zeit auf der Haupttribüne, da dürfen wir Journalisten dann auch tatsächlich raus und können uns das Rennen angucken. Also da hatten die Fans Spaß, konnte man hören und sehen und konnte man auch wieder sehen, wie gut sowohl Verstappen als auch Hamilton sind, denn sie haben sich beide immer dann doch ja auch genügend Platz gelassen. Verstappen hat sich zwar kurz einmal darüber aufgeregt, dass Hamilton ihn da ins Kiesbett geschickt hat, aber am Ende gab es keine Strafe für Hamilton und natürlich die Aufregung im Eifer des Gefechts, muss man auch sagen, aber zwei ganz große Champions da im Infight, das war schon klasse und wert. Aber das hat natürlich Verstappen auch Zeit gekostet. Ne? Und ich glaube, von Platz 5 auf Platz 2 vorzufahren und dann noch aufzuholen auf Russell am Ende, das ist mehr, als Red Bull erwarten konnte und erwartet hat. Und insofern sah Verstappen auch am Ende, als er die Strecke eben verlassen hat, zufrieden aus. Ne?
Ja. Ja, ich habe ihn schon schlimmer gesehen.
Ja, was damals auch gesagt, in der zweiten Rennhälfte hat er auch ein paar Probleme, also vielleicht konnte auch deswegen die Rundenzeit nicht so mitgehen. Übrigens zu den Zweikämpfen, Bianca, hat Hamilton eine kleine Spitze noch mitgegeben, hat gesagt, ein Champion kann man einfach nicht über außen überholen. Also er würde das selber auch bei einem Verstappen nicht machen. Er meint aber auch, er hat genug Platz gelassen, war natürlich eine sehr haarige Situation. Am Ende keine Strafe, auch korrekt, oder? War natürlich ein bisschen hart, Verstappen war auch kurz im Kies, aber war das noch so im Rahmen?
Ja, absolut.
Also ich würde auch sagen, ne, Lewis hat es ja richtig gesagt, ein Champion überholst du außenrum nicht. Das heißt, wenn du da so an der Stelle angreifst, musst du damit rechnen, dass Lewis da die Tür zumacht. Verstappen hat ja dann bei dem nächsten Überholmanöver auch kurz angedeutet, dass das so geht. Also insofern, aber ich hatte direkt Ralf nach der Szene gefragt, na, wie sahst du das jetzt? War das nicht ein bisschen hart, weil Verstappen ja am Ende schon im Kiesbett auch gelandet ist? Also ganz leicht, aber ja. Wir wollen ja zwei Kämpfe sehen und wenn man gar nichts mehr machen darf, dann sehen wir diese Duelle auch nicht. Ich fand das insgesamt heute eigentlich ganz gut. Ich hatte in Teilen das Gefühl, es war wieder so ein bisschen Batterie überholt Batterie. Es hat mich aber gar nicht so sehr gestört, weil die Duelle oder die Überholmanöver doch auch den klassischen Überholmanövern hier am Red Bull Ring sehr stark ähnelten. Insofern auch, glaube ich, die neuen Regeln da. Man gewöhnt sich langsam an die Hybridmotoren, an das Subdipping und Co. Und ich würde sagen, da ist schon mittlerweile guter Sport auch wieder entstanden.
Absolut. Ich habe auch da heute gedacht, das ist jetzt ein bisschen mehr Rennracing wie früher. Klar, es gab ein bisschen immer noch die Einschränkung, dass man auf die Batterien achten musste. Aber was mir aufgefallen ist, dass die meisten immer gleich geladen haben. Und Ferrari ging dann ein bisschen anderen Weg. Also Einfahrtsstart und Zielsumme hat Ferrari manchmal verloren, aber dann waren sie wieder da, wo die anderen ein bisschen Power verloren. Also da gab es verschiedene, was ja oft schon aufgefallen ist, dass Ferrari die Batterien anlädt oder anders oft einteilt als die anderen Autos. Aber ich, ehrlich gesagt, wenn ich nicht genau gewusst hätte, ja, es sind schon wieder Hybridautos. Es war schon mehr Racing, Action und Rad-an-Rad-Kämpfe als jetzt Batterie überholt Batterie. Also da war ich auch unzufrieden mit, so vom Gucken her.
Mhm. Ja. Aber womit, also um da direkt nochmal auf das nächste Thema zu kommen, nämlich auf Ferrari, die müssen halt schon unzufrieden sein. Die bringen ein Update nach dem anderen und haben sich ja eigentlich zurückentwickelt. Ne? Also da schrillen die Alarmglocken. Lewis Hamilton hat ja auch schon gesagt, sie müssen weiterentwickeln, müssen weitermachen. Und da gab es direkt eine Spitze von Toto Wolff, weil der meinte, er versteht es gar nicht, wie Ferrari das hinkriegt, ein Update nach dem anderen zu bringen. Mittlerweile müssten die längst an der Grenze des Budget Caps sein. Und er hofft, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Hört er sich in Teilen wirklich so an, als wenn er da ein bisschen Sorgen hat. Und sagt, also sie haben ja ihr letztes großes Update in Montreal gebracht, seitdem immer nur so kleine Tweaks. Und Ferrari haut ein Update nach dem anderen raus. Das fand er ein bisschen komisch. Und wenn ich dann höre, dass Lewis Hamilton jetzt nach dem nächsten Update fordert, uiuiui, alle Teams haben das gleiche Budget Cap, also wo Ferrari da das Geld hernimmt, fragt sich zumindest Mercedes hier.
Ja, das war schon ziemlich scharf, was der Toto in Richtung Ferrari gesagt hat. Er sagt ja, also jetzt ist es okay, aber eigentlich würde die Logik ihm sagen, bei dieser ganzen Regel, dass die am Ende des Jahres eigentlich gar nichts mehr machen dürften. Und wenn das trotzdem der Fall ist, dann versteht er die Welt nicht mehr.
Also er baut schon mal vor.
Gut, wir kriegen die Mitarbeiter nicht so die besten Löhne vielleicht oder vielleicht nicht die besten Materialien. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall habt ihr da einen Punkt. Ferrari ist da auf jeden Fall Upgrade-Weltmeister bisher und behalten wir natürlich weiterhin im Auge. Ja, dann sprechen wir auch nochmal weiter über Ferrari. Also Platz 5 und 8 nur für die Scuderia. Beide haben über die Balance und über den mangelnden Grip über die Hinterachse geklagt. Was traut ihr jetzt Ferrari dann in Silverstone zu? Sie galten ja so ein bisschen als größter Mercedes-Verfolger eigentlich.
Ja, das waren sie heute definitiv nicht. Im Gegenteil, ich sage, es geht ganz schnell. Hamilton, WM-Kandidat, euphorisch und überhaupt Zweikampf Antonelli Hamilton. Ja, das ist, glaube ich, wenn man das Rennen heute zugrunde legt, eigentlich gar nicht der Fall. Weil jetzt, du fängst es schon an, jetzt kommt der wieder mit Verstappen um die Ecke. Das Letzte ist halt immer das Wichtigste. Jetzt ist er wieder der größte Vorder. Also Jungs, Freunde der Sonne, bleibt mal ganz weg. Ferrari hat jetzt, vielleicht haben sie einfach ein blödes Wochenende gehabt. Das wird man in Silverstone sehen. Aber ich habe den Eindruck, sie waren vielleicht besser die letzten paar Rennen oder sie haben mehr rausgeholt, als das Auto vielleicht doch hergibt. Genau das wird man jetzt sehen. Hier in Österreich war es jedenfalls ein Rückschritt, würde ich wieder sagen.
Also was man sehen konnte nach dem Rennen war, wie Lewis Hamilton aus dem Auto ausgestiegen ist und in Richtung FIA-Garage gegangen ist. Getrottet, muss man fast sagen, mit gesenktem Kopf. Also ich glaube, der hat da die WM-Träume, die er vielleicht nach dem letzten Rennen in Barcelona schon geträumt hat, so ein bisschen erstmal wieder abgeschrieben. Ich fand, das war ein sehr, sehr sinnbildliches Bild, genau. Und ich glaube, da schrillen tatsächlich die Alarmglocken, weil natürlich haben die alle nach Barcelona geträumt, dass sie jetzt plötzlich WM-fähig sind. Und hier sah das jetzt gar nicht mehr so aus. Kann natürlich auch ein bisschen was mit Reifen und Temperaturen und so zu tun haben. Das waren außergewöhnliche Bedingungen hier, aber nichtsdestotrotz, er hat halt heute auch wieder Punkte verloren und eigentlich gilt es ja für die Jäger, Punkte aufzuholen. Ich weiß nicht, du kannst ja vielleicht mal kurz sagen, wie viele Punkte jetzt Ferrari Rückstand hat, insbesondere Lewis Hamilton, weil Charles Leclerc, der ist ja noch weiter dahinter, für den war das ja noch die nächste Klatsche heute.
Ja,
also,
sag mal, der war der größte, Ferrari war der Verlierer, aber bei dem Ferrari-Duell war Hamilton zumindest der Gewinner. Und ja, das hat sich bestätigt. Also Leclerc muss sich richtig armselig fühlen. Ich glaube, der muss sich jetzt auf die Hinterbeine stellen, sonst schwimmen bei dem intern bei Ferrari intern wirklich die Fälle langsam weg.
Es sind 46 Punkte, die Hamilton fehlen zu Antonelli. Also so fährt er jetzt ja gar nicht verloren, ist ja Fünfter geworden. Ja. Antonelli Dritter, also
natürlich noch
5 Pünktchen.
Ja, ja, aber er hat halt 15 Punkte auf Russell verloren.
Ja, klar, also da sind es jetzt 6 Punkte und er ist natürlich jetzt auch vorbeigezogen an ihm in der WM.
Also da dürfen wir auch immer nicht vergessen, es sind 2 sehr starke Mercedes, die am Ende im Moment gegen einen Ferrari kämpfen, gegen einen Red Bull. Mercedes hat fast immer beide Autos mit im Kampf um Siege und Podien. Sieht bei den anderen im Moment nicht so aus. Also Mercedes ist schon immer noch großer Favorit, das muss man ganz klar sagen. Kimi Antonelli, den, wie wir ihn hier erlebt haben am Red Bull Ring, der strotzt nach wie vor Selbstvertrauen. Auch nach dem Rennen jetzt gab es ein schönes Interview, wo er sich die italienische Flagge trotz nur Platz 3 umgebunden hat. Der wirkt wirklich erwachsen geworden. Er wirkt spielerisch leicht, wie er das alles macht. Also das wird schon schwer, da Mercedes zu schlagen. Und ich sehe da eher das interne Teamduell, dass Russell vielleicht doch jetzt ein bisschen Morgenluft wittert, weil er hat den Befreiungsschlag im Gegensatz zu der ja geschafft. Dann vielleicht Silverstone, wenn er da beim Heimrennen gewinnt, das bekommt er nochmal wieder so ein bisschen Höhenflug oder Unterluft oder wie auch immer man das sagen soll. Also das könnte schon, da könnte noch mehr Spannung drin liegen als in einem Duell zwischen verschiedenen Teams.
Ja, und dazu ergänzend fällt mir jetzt gerade ein, du hast ja Alexander am Anfang gesagt, er ist jetzt Verstappen eine große Herausforderung, wir haben es ja letztes Jahr gesehen. Also ich bin der Meinung, dass der Mercedes dieses Jahr wesentlich stärker ist als der McLaren letztes Jahr. Und allein deshalb wird es schwierig, weil ich glaube immer noch, dass die Reserven haben. Bei Kimi Antonelli hat man gesehen, wie schnell er wirklich fahren konnte. Also wenn man sagt, Verstappen hätte 2 Runden später Russell überholt, dann muss man aber sagen, dann hätte Antonelli das Rennen gewonnen. Wenn man von dieser Rechnung ausgeht, wer den Speed hatte. Und das andere ist, es ist so mein Eindruck, dass insgesamt der Speed von Antonelli trotzdem besser war im Rennen als Russell. Er hat halt die Zeit durch kleine Fehler verloren, aber jetzt vom Gefühl her, wer kann mit dem Auto doch nochmal schneller fahren, ist es Antonelli. Das heißt, meine Beobachtung sagt mir, dass Russell eigentlich ein perfektes Wochenende hatte und Kimi für seine Verhältnisse Fehler gemacht hat. Und wenn man jetzt dagegen rechnet, dass Russell perfekt wäre und wenn man dann Kimi perfekt gesehen hätte, dann glaube ich, ist Kimi der Stärkere immer noch. Und ich befürchte, dass Russell in diesem Jahr den Kürzeren zieht, wenn man das jetzt vergleicht.
Was aber auch spannend war, war Toto Wolff wurde in seiner Presserunde auch gefragt, ob Mercedes, sie haben ja hier neue Motoren gebracht, ob sie auch schon nachgerüstet haben, weil das dürfen sie ja laut der ersten Bewertung von Aduo, genau. Und da hat er gesagt, nein, haben sie noch nicht gemacht und haben sie im Moment auch nicht geplant. Also ich weiß nicht, ob sie so überrascht davon waren, dass sie nachrüsten dürfen, weil eigentlich hat ja jeder erwartet, dass Mercedes der Klassenprimus ist und nicht Bull. Aber es hörte sich jetzt auch eben nicht so an, als wenn sie da jetzt groß was planen. Und da habe ich so ein bisschen gezuckt, weil ich mir gedacht habe, okay, die haben es gar nicht nötig.
Also sie haben kein Update gebracht, warum sie hier gut waren. Sie haben halt die Motoren vom Rhythmus, sie haben neue Motoren gehabt, die ja auch schon, dann sage ich mal, Kilometerleistung halt schon 5-10 PS wahrscheinlich mehr
haben. Ja, er meinte, die sind ein bisschen mehr spicy.
Ja, aber das sind die gleichen, nur mit weniger neuer und weniger Laufleistung. Aber die haben noch nicht mal wahrscheinlich eine neue Schraube irgendwo dran gepackt.
Gut.
Ja, warum sollten sie auch? Sie sind ja auch am besten. Diese Vier-Rechnung hat besonders Red Bull ziemlich getroffen, weil sie haben dauernd erzählt, die haben zum Beispiel Helmut Marko gesagt, oh, wir kriegen 2 Updates, die anderen keins. Und da geht es auch ein bisschen um die politische Verbindung und wie setzt man seine ich sag mal, Argumente ein bei der FIA. Das ist ja nicht nur Messen, das ist ja auch ein bisschen Lobbying, sage ich mal. Und ja, Red Bull hat mit 2 Updates gerechnet und jetzt haben sie gar keins. Das war so ein bisschen frustrierend für die.
Dann sprechen wir jetzt natürlich auch noch über Audi, die Plätze 11 und 12, seit 7 Rennen jetzt ohne Punkte. Von den Top-Autos natürlich auch keins ausgefallen, das haben wir sonst eigentlich auch im letzten Rennen so gehabt. Die Racing Bulls auch noch sehr stark, deswegen jetzt das 7. Rennen in Folge ohne Zähler. Hülkenberg immer noch ohne einen Punkt in der Saison.
Ich würde es als solide bezeichnen. Sie scheinen zumindest die Zuverlässigkeit langsam in den Griff gekriegt zu haben. Vielleicht ist da auch das Ziel erstmal die Zuverlässigkeit und dann mal Speed finden, aber vom reinen Tempo her waren sie halt auch nicht in der Lage, in den Punkte zu haben, weder im Qualifying noch im Rennen. Damit müssen sie jetzt leben. Ich sage, es war jetzt keine Blamage. Es war solide, aber mehr auch nicht. Also bis Ende des Jahres muss man von Audi schon erwarten, dass sie zumindest stärker sind als Racing Bull und auch Alpine überholen. Das sollte der Anspruch sein. Im Moment sieht es aber noch nicht danach aus. Und bei Audi habe ich sowieso das Gefühl, dass da vielleicht wieder ein bisschen viel Politik gemacht wird. Es gibt so ein paar Tendenzen, dass wieder da ist die Schweizer Gruppe, dann sind die Deutschen da. Also so ein bisschen, dass da an einen Strang gezogen wird, den Eindruck habe ich jetzt noch nicht. Und ich glaube, vielleicht kriegt sogar Nico Hülkenberg aus diesem Grund so ein Problem. Also ich glaube, er ist nicht mehr so bei der Teamleitung, besonders bei Binotto, ist so mein Gefühl und ein bisschen das, was man so in dunklen Ecken hört, so angesagt, wie er vielleicht letztes Jahr noch war. Also ich glaube, er muss ein bisschen aufpassen.
Naja, also was Ralf meint, man hört ja, dass Carlos Sainz bei Williams unzufrieden ist. Und dass offenbar Carlos Sainz jetzt vielleicht doch langsam mal auf seinen Vater hört, der ihn ja schon vorletztes Jahr zu Audi bringen wollte. Und wer hatte Sainz damals zu Ferrari geholt? Das war Mattia Binotto. Und Nico Hülkenberg, das dürfen wir auch nicht vergessen, war ja schon bei Audi, als Binotto kam. Das heißt, der ist ihm so ein bisschen ins Nest gelegt worden. Bortoleto war dann der erste Fahrer, den Binotto selbst geholt hat. Und naja, im Fahrerlager ist halt so ein bisschen zu hören, dass es vielleicht für Hülkenberg auch durchaus eng werden könnte, obwohl er einen Vertrag hat, der ja noch bis Ende nächsten Jahres geht. Aber auch, wir wissen ja, in der Formel 1 zählen Verträge am Ende nichts. Und ja, es fehlt halt der Punkt, es fehlen auch die Fahrten, wo man sagen kann, hier macht der Fahrer den Unterschied. Das sieht man leider bei Audi im Moment auch nicht, weder von Bortoleto noch von Nico Hülkenberg. Und das wird natürlich schwierig. Wir haben jetzt 8 Rennen dann gefahren. Da ist natürlich noch Zeit, auch was zu reißen. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat Nico Hülkenberg dann in Silverstone das lang ersehnte Podium, erste und bisher leider einzige Podium seiner Karriere geholt. Aber nichtsdestotrotz, sagt solide, ja, aber solide halt außerhalb der Top 10. Und ich finde halt, als deutscher Premium-Hersteller mit einem Team, was ja nun schon auch länger in der Formel 1 unterwegs ist, Sauber ist ja eins eigentlich der Traditionsteams der Formel 1, mit einem Motor, der ja nun auch schon nachgerüstet wurde, wie wir mittlerweile ja wissen. Mhm. Audi hatte ja schon eigentlich das Aduo oder die Updates, die sie machen dürfen im Rahmen dieses Ausgleichssystems, hatten sie ja schon antizipiert, vorweggenommen und schon auch beim letzten Rennen gebracht. Aber jetzt haben sie nicht weiter nach vorne gebracht und das gibt mir schon so ein bisschen zu denken, weil jetzt muss langsam Gas gegeben werden. Ja, wir sind immer noch im ersten Jahr und sie sagen ja auch, sie wollen erst jetzt so langsam Herausforderer werden. Aber
Betonung auf langsam.
Aber da muss jetzt schon was kommen und man sieht auch bei Nico Hülkenberg, richtig locker ist er nicht. Also der Druck, der ist schon da. Und auch wenn du so ein bisschen so mit Leuten im Fahrerlager sprichst, die auch mit ihm arbeiten, dann wird auch da gesagt, dass er nicht ganz so locker ist, wie er das früher schon mal war. Also da ist schon ein bisschen Druck drauf.
Ja, vor allen Dingen droht nicht nur Gefahr von der Seite aus, sondern es gibt wirklich einen Manager von Mark Webber, der Manager von Oscar Piastri, der wirklich wie ein aufgescheuchtes Zoom durch die Gegend rennt, weil der sieht seine Fälle bei McLaren wegschwimmen, was Piastri betrifft. Das geht im Hintergrund da halt. Also es gibt jetzt Also er hat wirklich das Gefühl und er hört die Nachtigall tapsen, oder wie sagt man das?
Ja.
Tapsen, egal. Und der hat ja auch Red Bull-Kontakte und kennt sich aus. Also da Piastri droht der Verstappen bei McLaren und ich habe gehört, Mark Webber redet natürlich auch mit Audi. Mhm. Weil er da natürlich viel Geld sieht, aber auch ein Hersteller, der, wo man als junger Fahrer der Piastri noch was aufbauen kann. Also ich denke, es ist nicht nur Sainz, der gefährlich sein kann für Hülkenberg, sondern Piastri auch.
Okay. Klingt nicht so gut aus deutscher Sicht, denn wenn Hülkenberg sein Cockpit verliert, dann haben wir gar keinen mehr. Das ist auch krass. Ich habe mal noch mal die letzten Tage geguckt. 2011 hatten wir 6 deutsche Formel-1-Piloten.
Ja gut, aber wir wissen auch warum, ne?
Ja.
Michael Schumacher hat eine Euphorie ausgelöst. Das war wie so eine Welle. Plötzlich alle Go-Kart gefahren und dann auch gute Jugend, also auch die Nachwuchsarbeit war dann einfacher. Vettel hat es dann fortgesetzt und gut, und Hülki ist jetzt halt übrig geblieben. Sepp hat aufgehört, Nick Rosberg hat nach seinem WM-Titel aufgehört, weil er einfach am Limit war, körperlich ausgebrannt und wusste, er kann nicht mehr besser werden. Und dann passiert das halt. Das haben andere Länder auch schon gehabt. Aber ja. Wenn Hülkenberg weg sein sollte, was noch nicht heißt, dass es ist, ich sage ja nur, die Gefahr ist da, dann ist erstmal keiner da. Das ist wahr.
Aber es gibt auch Hoffnung. Wir haben am Freitag Mercedes Motorhome 2 junge Fahrer, 12 Jahre alt, aus der ADAC Stiftung Sport getroffen, die sich hier im Fahrerlager mal umschauen durften, die mal in die Mercedes-Box durften. Und die fahren beide Kart in der deutschen Kartmeisterschaft.
Nee, auch international.
Auch international. Und ja, vielleicht haben wir da doch wieder ein bisschen Hoffnung, denn die wirkten beide zumindest sehr angriffslustig.
Naja, und da Bianca ist ja 12, muss man ja nicht mehr mit 15 Jahren Wartezeit rechnen, sondern wenn man jetzt Antonelli und auch Verstappen in der Ecke vergangen, ja, vielleicht 6, 7 Jahre, wer weiß. Also die wollen jetzt schon bald in der Formel 4 fahren. Ich glaube, 14 muss man sein, da reden die schon von. Und ja, wenn das Teil wirklich groß ist und die auch die richtigen Schritte machen und die richtige Förderung bekommen, immer im richtigen Team sind, dann, also mit ein bisschen Glück und wenn die wirklich das Talent haben, dann sage ich mal, kann man in 6, 7 Jahren vielleicht zumindest davon reden, dass da 2 sind, die es bald schaffen können.
Und wichtig ist halt auch, und da sieht es auch ganz gut aus, dass es wieder auch eine deutsche Formel 4 gibt. Der ADAC will die wohl zurückgeben. Denn am Ende ist es im Moment so, dass alle nach Italien müssen. Das kostet natürlich mehr Geld, als wenn du in Deutschland fahren kannst. Damals erinnern wir uns, die Formel BMW war eigentlich die Nachwuchsformel, die unsere ganzen Nachwuchsjungs nach Michael Schumacher und Heinz-Ralf Frenzen dann auch nach vorne gebracht hat. Sebastian Vettel ist da gefahren und Meister geworden. Nico Hülkenberg ist dort Meister geworden. Also so eine Rennserie damals ja im Rahmenprogramm der DTM auf der deutschen Plattform, die brauchen wir halt auch einfach dann wieder in Deutschland. Und da hört man gute, positive Signale, dass es die wieder geben wird. Und vielleicht geht es dann auch mit dem deutschen Motorsport und deutschen jungen Fahrern eben wieder aufwärts.
Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen und klingt ja auch alles ziemlich vielversprechend. Gut, dann sage ich danke, Bianca, danke, Ralf. Dann sind wir eigentlich mit den heißesten Themen durch. Ich denke, so die nächsten Tage werden wir sonst auch mal was aufarbeiten. Bei f1insider.com könnt ihr auch noch sämtliche Hintergründe nachlesen. Und dann wünsche ich euch beiden jetzt eine schöne Heimfahrt und euch da draußen noch einen schönen Sonntagabend. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Danke. Tschüss.
Genau. Danke. Tschüss.